Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem heutigen Montagsduell. Heute wie immer oder fast immer mit Robert Miesig, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied.
Schönen guten Abend, hallo.
Und andererseits Heimo Leposchitz, Strategieberater, FPÖ-Berater und einfaches SPÖ-Mitglied.
Hallo.
Ich fange, da es um die Causa FPÖ geht, da gibt es ja jetzt mehrere Affären, mutmaßliche Affären. Es gibt ja diesen rot-blauen Machtmissbrauchsausschuss, der sich eigentlich nur um die FPÖ dreht, muss man dazu sagen. Und doch schwere Anwürfe auch seitens der ÖVP. Ich beginne mit diesen 10 Fragen. Also keine Sorge, ich werde jetzt nicht die 10 Fragen von Andreas Hanger vortragen. Aber sagen wir mit dem griffigen Satz, wo er dem Herbert Kickl vorwirft, dass er immer ein Gagenkaiser gewesen sei. Früher, das konnte man ja auch nachlesen, rund 20.000 Euro, wo er sagt, mehr als Minister und Co. verdient hätte. Und eigentlich sei Herbert Kickl, also er fragt Herbert Kickl und beantwortet sich die Frage auch selber, Herr Kickl, sind Sie ein geldgieriger Gagenkaiser und Systempolitiker?
Ja, es gibt, glaube ich, keinen einzigen Tag mehr ohne irgendeinen Ausritt vom Herrn Hanger gegen die FPÖ. Das ist natürlich begründet in den Umfragen, in der Sorge vor dem Arbeitsplatzverlust der ÖVPler und dadurch, dass sie eigentlich immer mehr in den Strudel kommen, dass es nichts bringt, sagen ja die aktuellen Umfragen, die man immer mit Vorsicht behandeln muss, aber trotzdem, wo die ÖVP runtergeht und die FPÖ sogar raufgeht bei der eigenen Umfrage, Lazarsfeld im Haus und also allein diese Gagengeschichte, also die ist jetzt, glaube ich, die erste Aussendung dagegen kommen, ist von der SPÖ um das Jahr 2010. Also das ist ja nichts Neues, das ist eine offene Transparenzgeschichte, dass der Kickl, weil er Wahlkämpfe auch gemacht hat von der FPÖ, Wien dafür Geld bekommen hat, auch als in der Funktion, das ist ja nichts Neues. Und ich finde es so lustig, wenn die ÖVP Nebeneinkünfte macht. Also den Herrn Stocker kann man rausschicken, weil der hat ungefähr 300.000 Euro pro Jahr alles zusammen, was er so verdient. Und beim Herrn Hanger, der Nebenverdienste kritisiert, habe ich heute einmal nachgeschaut, wo der Herr Hanger nebenbei noch ist, so neben seinen Abgeordneten 10.000 brutto. Er ist Forster allen Betriebsgesellen bei Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt. Norwin Handelsgesellschaft, Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt. Enstal Ypstal Infrastruktur GmbH, Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt. WHK GmbH, Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt. Orbis Handels GmbH, Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt. Glasfaser Ypstal GmbH, Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt. Norwin Handelsgesellschaft, Geschäftsgesellschafter, Anteil 100%. Orbis Handelsgesellschaft, Gesellschafteranteil 100%. Und bei der Gemnet Service ist er Vorstand und gemeinsam vertretungsberechtigt. Also wenn ich der Herr Hanger wäre und dann sagt, er hat jemand Nebenverdienst und Nebeneinkünfte, wäre ich relativ leise und würde meine Klappe halten, weil der Herr Hanger hat ja anscheinend einen 148-Stunden-Tag mit all seinen Schachtelnhubern, wo er nebenbei verdient. Also da anderen was vorzuwerfen, ist echt Glashaus.
Ich glaube, der große Unterschied ist, das eine sind private Einkünfte, das skandalisiert niemand, das nimmt doch niemand die Liste der FPÖ-Abgeordneten, die nebenbei Notare.
Ja, wer hat ja diese Transparenzgeschichte und über 10.000 Einkünfte, das macht man ja ganz transparent. Und was ist beim Herrn Hanger? Da würde ich mir nachfragen.
Was der Herr Hanger dem Herrn Kickl vorwirft, ist, dass er Zeit seines Lebens nur
weil der Herr Hanger ist, Politiker, die Politikergagen kassieren, werfen Politiker vor, Politikergagen zu kassieren, ist lächerlich. Entschuldige, das ist ja mittlerweile echt Nummer Homer Simpson.
Okay, aber das ist etwas, mit dem die FPÖ eigentlich jahrzehntelang Wahlkampf gemacht hat. Robert, wie siehst du das?
Ja, sozusagen, natürlich ist es Man kann der Meinung sein, ein Politiker soll sich, und manche tun sie auch, sozusagen die Taschen vollstopfen. Aber das ist halt ein bisschen peinlich, wenn man selber ein Politiker ist, der immer auf Politiker zeigt, dass sie sich die Taschen vollstopfen. Ja? Das ist sozusagen natürlich das Problem von Herbert Kickl, das er jetzt hat. Also es gehen ja da die Rechnungen durcheinander, weil es ja auch nicht vollständig transparent ist. Manche sagen, er verdient 300.000 im Jahr, oder diese Rechnungen von Hanger würden auf 22.000, also das ist das eindeutig Transparente, würde auf 20.000.
Robert, nur kurz zur Ergänzung, früher, weil ein Klubbermann hat Berufsverbot, also nicht jetzt, sondern früher.
Nein, es ist ja die Rede von früher.
Was das betrifft, ist früher die Frage, was er sozusagen aus den Ideenschmiede-Ding bekommen hat, früher, oder weiß man ja gar nicht, wann das ausgelaufen ist, das ist ja wiederum eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall sozusagen ein besonderes Beispiel für das Leben von Kargheit und nicht ausnutzen, wo man kann, ist sicherlich Herbert Kickl nicht, aber natürlich ist ja generell jetzt auch, glaube ich, nicht nur das Problem von Herbert Kickl. Also es sind ja jetzt eine Reihe von Affären. Wir haben ja diese FPÖ-Russland-Affäre. Dann gibt es natürlich auch die Situation, dass die FPÖ jetzt die letzten Wahlen verloren hat, trotz Umfragen, die sie ganz woanders gesehen haben. Also die Situation von Herbert Kickl ist plötzlich nicht mehr so rosig, wie sie noch sozusagen quasi in den ganzen Propaganda dargestellt wird. Das ist der Faktum. Das ist das Faktum. Der Herr Hanger darf darauf hinweisen, dass der Herr Hanger vielleicht auch nicht ein jemand aus dem Mädchenpensionat ist oder aus dem Knabeninternat. Mag schon der Fall sein, aber deswegen darf er trotzdem darauf hinweisen, ist sozusagen aber jetzt nicht mein Punkt.
Er darf ja darauf hinweisen, nur er stellt halt Fragen, ohne irgendwas zu haben. Weil hätte er irgendwas, was irgendwie strafrechtlich relevant oder sonst irgendwas wäre, hätte er es gemacht. Ne?
Na, strafrechtlich
gibt es aber es gibt halt nichts. Ne? Diese Ideenschmiede-Geschichte, das hat der Florian Klenk jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, versucht, oder seit 10 Jahren versucht hochzuziehen. Es ist eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft beim
Kickl.
Ja, aber entschuldige, der Bilnercheck ist jetzt echt kein Blauer. Ne? Das muss man halt zu sozusagen, der Bilnercheck war ja...
vom FPÖ-Justizminister Dieter Böhmdorfer, ich sag's nur.
Ja, und der Bilnercheck, wenn der Bilnercheck jetzt auch noch blauer ist, dann ist der Kickl echt schon jetzt an der Klimaerwärmung auch schuld. Also das ist ja lächerlich. Es ist alles eingestellt, man hat nichts, es gibt keinen einzigen strafrechtlichen Vorwurf, es gibt bis jetzt nicht irgendwo einen Funken an Ermittlung, man weiß gar nichts, aber es wird halt mit Müll geworfen, mit Dreck geworfen, weil die ÖVP halt verzweifelt ist. Die SPÖ macht das extrem gescheit, haltet sich raus, weil die Leute diese Schlammschlacht nicht mögen, und die ÖVP profitiert ja nicht davon, sie geht ja auch hinunter und verliert auch die Wahlen krachend. Also ob dieses Quartett des Grauens, Nehammer, Stockhammer, Kahner und Hanger echt das Erfolgsrezept ist, wage ich
Stocker zu heißt er. Stocker heißt er.
Stocker.
Stockhammer.
Nein, also Stocker, entschuldige.
Bei Fakten sollten wir aber dennoch bleiben, ohne dass man jetzt sozusagen das Catchen zwischen ÖVP und FPÖ einsteigen mag. Aber es ist natürlich schon so, die Ideenschmiede-Geschichte ist natürlich rechtlich angehangen. Es wurden ja einzelne dafür verurteilt. Auch derjenige, der Kompagnon von Kickl war, ja, also der wurde halt zur Diversion, aber es war auch in sozusagen ein Gerichtsverfahren. Scheuch wurde sowieso verurteilt. Kickl wollte man dann auch ermitteln. Der hat ja natürlich die parlamentarische Immunität, und deswegen hat die Staatsanwaltschaft quasi beantragen müssen, die Aufnahme von Vorerhebungen, und das hat der Herr Pilnercheck, wie man so schön sagt, erschlagen. So wurde Kickl schon vor, gebe ich zu, 10 Jahren oder 12 Jahren oder wann es war, kam er da aus der Ziehung heraus. Ist natürlich auch nicht so wahnsinnig gerecht, dass die Kleinen hingehängt werden, und bei den anderen tut man sogar Erhebungen sozusagen stoppen. Aber das ist der Fakt. Deswegen wird bei Herrn Kickl, was immer da war, nie mehr etwas Strafrechtliches herauskommen, weil das soll man auch nicht vergessen. Es ist verjährt, sogar dann, wenn etwas strafrechtlich Relevantes gewesen wäre.
Gut, der von dir angesprochene Falter hat er jetzt wegen Grundstücken, ich glaube, das ist noch nicht verjährt Grundstücksverkauf und Treuhand.
Aber es gibt keinen einzigen strafrechtlichen Vorwurf.
Treuhand, aber, das wollte ich gerade sagen, das ist wieder eine andere Baustelle, weil in einem Urschuss, und das weißt du, geht es ja nicht um strafrechtliche Vorwürfe, sondern um die politische Verantwortung.
Es geht um die Vollziehung des Bundes, also wie privatrechtliche Geschichten Vollziehung des Bundes sein sollen, ist mir zwar Rätsel, aber der Herr Hanger wird das wahrscheinlich wissen. Ne?
Ja, das wissen wir aber auch, weil sozusagen der Dreh ist, das Niederschlagen von Vorerhebungen ist durch das Justizministerium ist Vollziehung des Bundes. Nicht die Steuergeschichten, nicht sozusagen das, was damals rechtlich in Kärnten, also was damals in Kärnten passiert ist, nämlich Kickbacks von einer Werbeagentur an die FPÖ. Das hat mit der Vollziehung des Bundes in dem Sinn nichts zu tun. Aber wenn man die Justiz gebraucht, um jemanden sozusagen ungeschoren davon kommen zu lassen, ist es natürlich im Bereich der Vollziehung des Bundes und damit Thema eines Untersuchungsausschusses.
Da muss man nur eine kleine Ergänzung machen, das waren nicht Kickbacks an die FPÖ, sondern damals war es BZÖ und dem Kickl damals Kickbacks zwischen FPÖ und BZÖ ist relativ schräg. Also dass der Kickl da mit BZÖ-Kampagnen was zu tun gehabt hat, wage ich ja zu bezweifeln. Aber vielleicht ist der klügste aller ÖVPler, der Herr Hanger, da weitaus intellektuell stärker wie wir alle. Und natürlich hat der Kickl dann das BZÖ unterstützt. Wenn der Herr Hanger das glaubt, dann wird der Hanger das wahrscheinlich auch beweisen können. Also Entschuldige, wir sollen das ernst nehmen, Kickl fürs BZÖ. Also das ist ja äußerst lächerlich.
2005, wie die Ideenspiele gegründet worden ist. Und
ja, aber die Geschichte geht ja damals in BZÖ-Zeiten, worum es geht in der Zeit. Das war BZÖ-Geschichte. Also das dem Kickl BZÖ-Kampagnen vorzuwerfen und der Kickl.
Aber dann könntest du uns ja genaueres davon erzählen. Warst du nicht in BZÖ?
Ja, aber du bist doch nicht in der SPÖ und warst du bei allen SPÖ-Skandalen dabei. Also bitte. Ne? Gut, hast du die Lukona versenkt? Ich nicht.
Kehren wir zurück zum Urschuss und es gibt ja mehrere Vorwürfe zurzeit. Es gibt nicht nur diese Ideenschmiede-Vorwürfe, das ist quasi ein eigener Bereich. Ich möchte jetzt auf einen Fall kommen von der ehemaligen Leiterin der Rechtsextremismusabteilung, wo es ja, obwohl sie eigentlich nur eine Zeugin war, bei diesen zum überwiegenden Teil als rechtswidrig eingestuften Razzien, die waren natürlich Angelegenheit der Staatsanwaltschaft, nur die konnten das genehmigen, aber der befasst wurde als Leiter dieser Razzien, was 2018 schon alle gewundert hat, weil der war für Straßenkriminalität zuständig, ein nachgewiesener FPÖ-Gemeinderat, wo man dann auch rassistische Postings gefunden hat. Und der kam, sagt die Frau G., also die ehemalige Leiterin, mittlerweile aus. Also man sieht es in den Protokollen des Urschusses, sie ist unlängst aufgetreten, dass sie auf ihrem Schreibtisch ein E-Mail hatte, wo Gottfried Küssl mehrere Personen eingeladen hatte, darunter den Herrn Preißler und Überraschung, Überraschung, das ist genau der FPÖ-Gemeinderat und Leiter der Razzia. Und als die Razzia vorbei war und sie wieder in ihr Büro gekommen ist, war genau dieses E-Mail verschwunden.
Ja, und du hast irgendwie komischerweise vergessen zu sagen, dass im Urschuss selber ausgesagt hat, dass nicht konkret nach irgendwas gesucht wurde, sondern einfach alles mitgenommen worden ist, auch bei ihr. Also das ist nicht um diesen Zettel gegangen, hat sie ja selber ausgesagt, auf einer Verteilerliste von irgendwelchen Gespritzten kommt man schneller mal auf eine E-Mail-Verteilerliste. Ich kriege auch von den Grünen Einladungen und Mails und von den Neos.
Ja, vergleichst du jetzt Neos und Grünen?
Nein, ich sage ja nur, auf einem E-Mail-Verteiler ist man schneller mal oben. Inga Witzbold hat mir einmal bei den Grünen eingetragen und ich kriege Einladungen von den Grünen, bin trotzdem kein Grüner. Das mit dem Preißler, ich weiß nicht, ob meine Erklärung stimmt. Ich kann nur sagen, wie mir es damals erklärt worden ist, wie man zum Preißler gekommen ist. Also weil ich nachgefragt habe in Regierungszeiten. Die Staatsanwaltschaft hat relativ am späten Nachmittag nachgefragt. Sie braucht eine gewisse Gruppe an dazu fähigen Leuten für die Durchsuchung. Man wollte nicht die normal Zuständigen von der Korruptionsbehörde haben, weil die ja im gleichen Haus sitzen, weil die auch aus der ÖVP-Partie sind, weil der Chef dort aus der ÖVP-Partie war, auch im Kabinett der ÖVP vorher drin war. Und deswegen hat man nachgedacht und gedacht, dann nehmen wir halt den Preisler, der wird den Schwarzen sicher nichts verraten. Also diese Erklärung hat man mir gegeben, ob die stimmt, weiß ich nicht, klingt aber relativ logisch. Und oft ist es einfacher, was zu erklären, als eine große Verschwörung zu vermuten.
Absolut, es ist total logisch, dass man, weil man keine Schwarzen wollte, einen FPÖ-Gemeinderat
genommen hat. Nein, der FPÖler wird es den Schwarzen nicht vorher verraten, die Razzia. Ne?
Das zeigt, wie unparteipolitisch diese Entscheidung
ist. Aber es ist die Staatsanwaltschaft. Was ist der Staatsanwaltschaft?
Die Staatsanwaltschaft hat nicht bestimmt, wer die Razzia das ist.
Aber wenn das für dich nicht logisch ist, der Gedanke, dann kann ich ja nichts dafür, dass du mir nicht folgen kannst. Aber es ist halt manchmal einfacher, als man denkt.
Naja, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die dem Gedanken nicht
folgen kann. Ja, aber die wählen grün dann.
Die wählen nicht grün, aber egal. Wie siehst du diesen Fall? Weil dieser Fall ist natürlich schon, es gab damals schon die Spekulation, dass man genau zu dieser Frau G. gegangen ist, die nichts mit den schwarzen oder vermeintlichen schwarzen Netzwerken zu tun hatte, weil die natürlich erhebliche Akten gehabt hat über Verbindungen, war ja auch ihre Aufgabe in den Rechtsextremismus, in die Neonazi-Szene.
Naja, es fügt sich halt in die gesamte, wie soll ich sagen, Skandal. Panorama dieser furchtbaren Razzia, die ja de facto den österreichischen Verfassungsschutz zerstört hat, der vorher seine Probleme gehabt hat, den man möglicherweise sozusagen reformieren und verbessern hätte müssen, aber man hat ihn halt irgendwie zusammengeschlagen und dann hat man hinterher quasi keinen mehr gehabt. Und die Probleme, die sich daraus ergeben, nämlich auch in Zusammenarbeit mit den anderen Diensten in Europa und so weiter. Ja. Wir wissen ja auch, dass da einige, um das voranzutreiben, beteiligt waren, die sich jetzt als mutmaßliche russische Spione herausstellen. Also es gab ein gewisses Interesse, ganz offensichtlich, des Kreml, dass der österreichische Verfassungsschutz zerschlagen wird und dass es quasi in einem Aufwischen auch durchaus Leute gab, die ein Interesse daran gehabt haben, die Untersuchungen oder die Beobachtung der rechtsextremen und neonazistischen Szene zu zerstören, das glaube ich absolut. Ja? Das glaube ich absolut. Man sieht ja auch, man weiß ja auch wenn das immer auf die Staatsanwaltschaft geschoben wird, dass es insbesondere das Kabinett Kickl oder um genauer zu sein auch das Kabinett des Generalsekretärs Goldgruber war, die sozusagen Zeugen proaktiv gesucht haben, um ein Konvolut, das nicht ausgereicht hat, um eine Hausdurchsuchung zu erwirken.
Den Herrn Preisler, wenn ich nur ganz kurz, hatte übrigens genau der Generalsekretär Goldgruber.
Das nehme ich auch an, ohne dass ich das wusste, aber davon gehe ich zweifelsfrei aus. Das ist halt das Gesamtpanorama und da stellt sich halt die Frage, wer hat ein Interesse daran, die österreichische Sicherheitsarchitektur zu zerschlagen und welche Rolle hatte Kickl dabei? Also war er Teil eines sinistren Plans oder wenn man das so nennen mag, ja ein nützlicher Idiot, der nicht gewusst hat, was er da genau tut, aber halt im Interesse dieser Leute agiert hat. Beides ist jetzt nicht wahnsinnig eine Qualifizierung für höhere Regierungsmaßnahmen. Aufgaben.
Mhm. Ganz im Gegenteil. Eigentlich sagt die Geschichte, Kickl hat recht gehabt. Also wenn man schaut, wie beieinander der BVD war, wie hinter war, der Berner
Club,
der BVD war auch vorher schon beim Berner Club ausgeschlossen, weil die haben zum Beispiel ihre geheimen Sitzungen bei offenen Fenstern am Rennweg gemacht und der Berner Club hat nichts geliefert. Man hat bei der Hausdurchsuchung gefunden, Kopien des gesamten, der Gesamtkommunikation des Berner Clubs mit dem BVD auf Privat-PCs. So, kein Wunder, dass keiner mehr mit denen geredet hat. Der BVD war ein Sauhaufen und hat aufgeräumt gehört. Das hat ja auch der Herr Nachfolgeminister Beschorn, der wirklich nicht im Verdacht steht, ein Freund des Herrn Kickl zu sein, letztes Mal im Zentrum gesagt. Und generell hängt diese Platten halt. Es hat Vorwürfe gegeben, man hat die untersuchen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat das für so imminent gehalten, dass sie die Razzia gemacht haben. Das war übrigens nicht die erste im BVD, sondern die zweite. Die hat es vorher auch schon mal eine gegeben. Und das ist halt die Geschichte. Das werden wir jetzt bis zur Wahl bei jeder Diskussion durchdiskutieren. Aber es wird halt nicht ändern. Also es gibt keinen strafrechtlichen Vorwurf. Es gibt keinen, nicht einmal einen Beweis für die ganzen Übermittlungen. Ich warte einmal, bis an die Prozesse kommen, bis die Staatsanwaltschaft fertig ist. Und dann lassen wir die Justiz anschauen, was da ist. Wenn beim Herrn Ott was ist, wie es ausschaut, ne? dann gehört er massiv bestraft. Der eine Spion, der unter Kickls Innenministerzeit aufgedeckt wurde für die Russen, der ist verurteilt worden, dem RS-Nachrichtenamt war der pensionierte Oberst, glaube ich, war das. Der ist verurteilt worden, das ist aufgedeckt worden. Also das ist dann eine seltsame Unterstützung der Russen, wenn man ihre Spione aufdeckt. Aber das sind ja nur Vorwürfe. Es gibt immer nur Vorwürfe, der Herr Hanger. Und alle anderen fragen ja immer nur, stellen ja nur Fragen. Warum? Weil sie nichts beweisen können und weil sie einmal irgendwas behaupten, wie die Russen finanzieren der FPÖ, werden sie geklagt und verlieren vor Gericht und müssen widerrufen, wie der Herr Stocker das mehrfach machen hat müssen. So, und deswegen stellen sie nur mal Fragen, ist eine rechtlich mögliche Methode. Aber was es der ÖVP bringt, zeigen die Umfragen. Das ist einfach nur Panikmodus und irgendwo lächelt der Sebastian Kurz vor sich hin und bereitet die Übernahme der Partei nach dem 9. Juni vor.
Mhm. Nur weil du das jetzt zum wiederholten Mal mit den Umfragen sagst. Also in der Demoskopie, das habe ich selbst auf der Uni gelernt, weiß man, dass bis solche Sachen ankommen, doch ein erheblicher Zeitraum vergehen muss, also mindestens 10 Tage. Der Großteil dieser Vorwürfe ist zu
frisch. Aber es läuft ja jetzt schon, ja, die Kampagne läuft ja schon seit Wochen.
Ja, das weiß ich aber nicht mal in dem Fall. Weil,
ich würde mir gern zu, weil der Heimer jetzt wiederholt von, es gibt keine strafrechtlichen Vorwürfe geredet.
Gegen Kickl
gibt es tatsächlich keine.
Ich rede ja von Kickl.
Es gibt aber strafrechtliche Vorwürfe und es gibt den Strafakt der Staatsanwaltschaft gegen Hans-Jörg Jenewein und eine ehemalige Innenministeriumsmitarbeiterin von Herbert Kickl. Für beide gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Gibt es da schon eine Anklage?
Der Verdacht der Staatsanwaltschaft, und es liegen diese Papiere vor, nachweislich, ist, dass der eine Anstiftung zum Amtsmissbrauch gemacht hat und die ehemalige Kickl-Mitarbeiterin einen mutmaßlichen Amtsmissbrauch begangen hat. Man findet auch auf den Handys dementsprechende Dokumente, die sie weitergeschickt hat, unter anderem zum Beispiel die Inhalte des entwendeten Handys von Michael Kleubmüller, das war ein ÖVP-Kabinettschef lange Jahre, aber auch andere Dokumente, zum Beispiel des Berner Clubs, den der Heimo Leposchitz schon angesprochen hat. Wie ist diese Affäre oder diese Vorwürfe zu werten?
Also ich bin dafür, dass wir sozusagen quasi die Dinge auch unterscheiden, auch in ihrer Bedeutsamkeit und ihrer Gewichtigkeit, und dass wir sozusagen nicht bloß das Kriterium der Strafbarkeit oder der strafrechtlichen Ermittlungen anwenden. Ja? Du hast Nein, das sage ich ja. Ich wollte euch ja gerade verteidigen, was eines betrifft. Ja? Auf die eine Geschichte ist, das, was du ansprichst, das ist tatsächlich potenziell eine strafbare Handlung, nämlich dass man sozusagen Akten aus dem Ministerium dem Herrn Jenewein gibt, damit er sie an Journalisten weitergeben kann, ohne dass er sozusagen dabei erwischt wird. So, das ist strafrechtlich relevant, wenn das so ist, ist aber jetzt nicht für mich politisch gesehen das größte Problem, verglichen mit dem Problem der Nähe zu Russland und des politischen Kungelns mit Putin und seinem Regime. Ja? Da gibt es ja auch durchaus, gerade was den Jenewein betrifft, es ist, glaube ich, auch die Einschätzung der Staatsanwaltschaft oder aus den Dokumenten geht hervor, dass er derjenige war, der permanenten engen Kontakt mit Herrn Ott hatte. Das ist jetzt keine strafrechtliche Ermittlung, aber die macht mir mehr Sorgen, als dass irgendjemand die Papierung ausspült. Ja? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Das ist die eine Geschichte. Und genauso ist es eben bei der Frage der Ideenschmiede. Ja? Die Frage der Ideenschmiede, da gibt es sehr viele aufklärungsbedürftige Dinge, auch wenn völlig klar wird, das wird nie wieder strafrechtlich relevant für Herrn Kickl werden, weil die Frage sozusagen des kriminellen Vorgehens dieses Unternehmens, nämlich Kickbacks und illegale Parteienfinanzierung, de facto ein Betrugsakt, der, wenn Kickl involviert war, was wir nicht wissen, und involviert würde schon heißen, dass er informiert war, als Teilhaber ist das eine relevante Information, dann wäre es trotzdem verjährt. Ja? So, das heißt, es wird nie wieder eine juristische Relevanz haben. Der Umstand, dass er gemeinsam mit denen ein Haus gekauft hat oder sozusagen als stiller Teilhaber dann noch bei der Erwerb dieser Immobilie dabei war, ist natürlich ein interessanter, auch aufklärungswürdiger Umstand, aber auch das wird juristisch nicht relevant, weil da gibt es ja keinen Hinweis darauf, dass es dabei Quickbacks-Zahlungen gegeben hat. Also das Einzige, was man sagen kann, und das ist natürlich relevant und deswegen muss es in den Untersuchungsausschüssen und überhaupt in einer Aufklärung auf den Tisch kommen, ist, ob Kickl als Beteiligter dieser Firma zu dem Zeitpunkt, wo die kriminellen Aktionen gesetzt worden sind, davon gewusst hat. Dann wird er aber trotzdem nicht in eine juristische Ziehung kommen, weil das schon verjährt ist.
Als möglicherweise Beteiligter und gekauft haben soll statt hat. Ne? Weil das gibt es keine Beweise dafür, für diese Dinge, sondern es wird nur behauptet, ein riesiger Unterschied. Ne?
Wenn der, das ist alles mutmaßlich.
Ja, reine Mutmaßung, wenn der Hanger was behauptet, dann würde ich es immer mit Vorsicht, das ist gleich mit, und wo ich bei dir bin, ich glaube, diese Dokumentenweitergabe muss man sich anschauen. Der Herr Jenewein ist auch nicht mehr in der FPÖ. Was man dazu sagen muss für die Zuseher, die das nicht wissen, Herr Jenewein, das war damals zu der Zeit, war er Mitglied des U-Ausschusses, genau zum BVD. Das heißt, er war berechtigt, diese Unterlagen auch zu einzusehen,
zu bekommen. Diese nicht.
Und zu bekommen. Und die Frage ist, woher die Unterlagen gekommen sind. Wenn man hört, ich lese ja nur Zeitungen, ich weiß das ja nicht, sind die Unterlagen ja vom Herrn Ott gekommen. Das heißt, nicht aus dem Ministerium. Und die Unterlagen von Herrn Ott kann ich natürlich weitergeben. Das ist der Stand, den ich aus Medien nehme. Das ist wieder was anderes.
Ne? Wenn der Mitarbeiter den gesamten Strafakt gelesen hat.
Wie hatten die das weitergeben? Das ist ja Wahnsinn.
Da geht es.
Also hat der Inga-Politiker das weitergegeben? Ist ja ein Skandal,
das
oder?
Das ist nicht classified.
Wie beim Herrn Jenewein.
Das ist nicht classified. Ja, weil das liegt im Urschuss vor. Und da geht es zum Beispiel es ist ganz einfach, da geht es zum Beispiel um hochsensible Dokumente, die aus dem Innenministerium über den Berner Club an ihn weitergeleitet wurden und das war nie Gegenstand des U-Ausschusses. Also da geht es schon auch um andere Dokumente.
Nee, das habe ich ja gemeint, die Frage ist, ob es nicht vom Ott gekommen ist, dann ist es ja keine illegale Weitergabe. Hm?
Dass sie es vom Ott bekommen hat.
Oder irgendwer das vom Ott weitergegeben hat.
Das
ist ja, wenn ich den Medien, habe ich das entnommen. Ich weiß es ja nicht, ich war ja Gott sei Dank nicht dabei. Bin ja froh drüber, dass ich da kein Insiderwissen habe von dem Ganzen. Aber man muss halt schauen. Also bis jetzt gibt es keine Anklage, bis jetzt gibt es nur Medienberichte und dann wird man sich das anschauen. Ich glaube, dass da überall alles zusammenbrechen wird. Außer beim Herrn Ott, dann wird man sich auch anschauen, der bestreitet da alles. Für den gilt auch die Unschuldsvermutung. Bei dem schaut es aber natürlich etwas verdichtet.
Es gibt für alle Beteiligten.
Also für die Grundgeschichte, aber ich finde, es ist halt, wenn jeden Tag eine Urgeschichte, jeden Tag wird was aufgewärmt, jeden Tag ist der Kickl der allerböseste, allerschrecklichste und der furchtbarste und der, was der Kickl alles gemacht hat. Die 17 Monate Kickl sind natürlich weitaus tragischer fürs BVD gewesen, wie die Jahrzehnte ÖVP vorher ruiniert haben. Ja, das ist Wahlkampf. Es ist logisch, die FPÖ führt relativ deutlich, die ÖVP läuft ums Leiberl, die SPÖ macht das gescheit, haltet sich raus. So, das ist Wahlkampf. Aber ich glaube, die Leute, man überdreht es mittlerweile. Es kommt ja keiner mehr mit
diesen so
ganzen,
ist es nicht.
Aber glaubst du, dass da irgendwer noch mit den ganzen Vorwürfen kommt, die Leute schalten?
Ja, aber der Punkt ist trotzdem, dass natürlich die Leute, sonst auch wenn sie die Details nicht mitkriegen, mit Recht, also wer will sich so im Detail so hineingraben, natürlich sehen, dass hier eine Nähe, insbesondere zu Russland, der Fall war. Wir haben den Skandal um Herrn Ott, wir haben den Skandal um Herrn Weiß, der Abteilungsleiter im BVD. Wir haben den Skandal um Herrn Marschalek. Für alle gilt die Unschuldsvermutung, aber der Herr Marschalek ist abgehauen nach Moskau. Das wird wahrscheinlich so seine Gründe gehabt haben, genauso wie der Herr Weiß seine Gründe haben wird, sich nach Dubai abgesetzt zu haben. Natürlich beherrscht dann die Unschuldsvermutung, wenn man die Leute nicht mehr vorladen kann. Das ist ja eh klar. Ja? Aber es sind halt genau diese Bubble, die Kickl und während seiner Zeit als Innenministers benutzt hat oder seine Untergebenen, das kann man ja jetzt nicht nach, also das wollen wir jetzt nicht persönlich zurechnen, aber es steht, also ich meine, der Chef, der Innenminister ist halt schon der Chef von, diesen, von dieser Bärbel.
Wir wissen natürlich nicht, das müssen wir dazu sagen, wir wissen natürlich nicht, ob der Kickl mitgekriegt hat, was seine Mitarbeiter gemacht haben.
Ohne Zweifel, oder was der Herr Goldgruber gemacht hat, das wäre ja auch interessant in einem Untersuchungsausschuss zu klären. Deswegen ist es ja auch ein bisschen problematisch, dass sich die FPÖ hinstellt und sagt, wir helfen überhaupt nicht bei einer Aufklärung mit, bei Dingen, die zum Himmel stinken. Und da glaube ich schon, dass die Leute sich die Frage stellen, will man wirklich jemanden in Regierungsverantwortung haben, der in seiner kurzen Amtszeit, also so ganz kurz war es ja auch wieder nicht, ja, aber sozusagen relativ kurzen Amtszeit so etwas hinterlässt und solche Probleme organisiert. Ja. Gerade also die Frage, ob da Netzwerke am Werke sind, die sozusagen de facto im Auftrag einer ausländischen Macht handeln oder halt als nützliche Idioten einer ausländischen Macht halten, ist natürlich eine zentrale Frage. Und insofern glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass das auch in den Umfragen nicht oder in was auch immer zu tragen kommt. Weil es muss ja einen Grund geben, warum in Umfragen in Innsbruck die Leute sagen, wir wollen die FPÖ auf die stärkste Partei oder weit über 20% oder in Salzburg 16% und dann sind bei den realen Wahlen nur 10 übrig oder 15 übrig. Ja, das hat ja ganz offensichtlich schon Wirkung bei den Menschen, die sich mit Recht die Frage stellen, will man tatsächlich eine solche Regierung, eine solche Partei so stärken und eine solche Gruppe auch um die Parteiführung. Also da gibt es, ich glaube durchaus, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich würde die FPÖ, weil ich sozusagen die Art und Weise, wie sie es denen da oben eine sagen, das gefällt mir. Aber bevor sie sich dann wählen, überlegen sie sich doch, ob sie einen Radikalinski wie Kickl und seine Truppe stärken wollen. Und das ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum die FPÖ in ihren Wahlergebnissen deutlich unter den Umfragen immer bleibt.
Ja, da bin ich ja bei dir. Schauen wir mal, wie die Wahlergebnisse dann sind. Ich glaube, selbst in Innsbruck, wo das Ergebnis nicht erfreulich war, ist die FPÖ in einer Stadt vor der SP und vor der ÖVP zu liegen gekommen. Also bei der größere der drei großen Parteien. Also dann, wenn wir so viele Niederlagen hätten wir gerne in Wien, dass wir größter vor der SP und vor der ÖVP liegen. Und ich glaube auch nicht, dass der Herr Ott gekommen ist zum Herrn Jenewang und gesagt, grüß Gott, Ott, Russenspion. Ich bin zwar SPÖ-Mitglied, aber ich arbeite für die Russen. Beim Herrn Weiß, dass der ÖVPler ist und sogar mit einer ÖVP-Justizministerin jahrelang verbandelt war, ist auch bekannt. Also, und das einzige Regierungsmitglied im Staatssekretariat, im Innenministerium, das mit dem Herrn Putin glücklich und zufrieden marschiert ist, der Kickl nämlich nicht, war die Frau Edstadler. Und die hat sich sogar so wunderbar angezogen zum Termin mit dem Putin, mit den russischen Landesfarben. Also der Einzige, die mit war, wir reden nicht von der Edstadler, aber es hat eigentlich die Edstadler mitbekommen. Die ist ja im Zimmer daneben gesessen. Ne? Und der Kickl
Ich sage ja nur, dass es einen Staatsbesuch von Putin gegeben hat, wo er Staatssekretärin dabei war.
Ich kenne ja nur kein Foto, wo sich der Herr Kickl in russischen Landesfarben angezogen hat, um den Putin zu begrüßen, hingegen eins von der Frau Edstadler. Also
ich kenne übrigens ein paar Fotos von einer Außenministerin Kneißl zu diesem Zeitpunkt, die sich übrigens auch nach Moskau nach St. Petersburg abgesetzt hat. Also das ist ein sehr dünnes Eis, auf das du dich gerade begibst.
Warum dünnes Eis? Erstens stimmt es bei der Edstadler, zweitens bei der Frau Kneißl, gehört einmal erwähnt. Was ist die Frau Kneißl im Mai 2019 nicht mit den FPÖ-Ministern nämlich zurückgetreten. Wo ist sie geblieben? Auf Amt und Posten beim Herrn Kurz. So, die Frau Kneißl ist beim Herrn Kurz geblieben und nicht bei der FPÖ. Das wird schon Gründe gehabt haben. Die Frau Kneißl hat zum Schluss keinen die Kneißl ist geblieben und ist dann mit dem Misstrauensantrag gestürzt worden. Kurz sie hat nicht gewusst.
Es ist nur so lustig. Ich frage jetzt nach, weil ich will es verstehen. Du wirfst jetzt wirklich als Argument ins Rennen. Kneißl zwei Tage noch Ministerin unter dem Kurz war.
Ich war im Zimmer am Samstag im Mai, wo die Kneißl gesagt hat, wir treten zurück. Ein paar Stunden später war sie dann vom Herrn Kurz anscheinend so behandelt, dass sie geblieben ist und nicht zurückgetreten ist. Also sag einmal, würde einmal die ÖVP jetzt mit der Kneißl befragen und es hat keinen einzigen blauen Mitarbeiter mehr im Kabinett gegeben. Die Frau Kneißl hätte das Jahr 2019 als Ministerin nicht überlebt, sage ich dir zum Beispiel.
Ihr habt sie als Außenministerin nominiert und sie war eure Außenministerin.
Spätherbst 2019.
Die Verantwortung, dass sie Außenministerin war, liegt schon bei euch.
Absolut. Also natürlich. Die Frau Kneißl war ja mit großen Vorschusslorbeeren und dann hat sie angefangen, ihre eigene Politik auch zu machen und sich nur mal von diesen erzkonservativen ÖVP-Lern beeinflussen zu lassen, wie der Herr Peterlik, um den es ja auch wilde Gerüchte gibt und der suspendiert worden ist. So, das ist die Partie, das könnte man genauso anfangen. Nur der Kickl war nie beim Putin dabei. Der Kickl hat gar keinen Wert draufgelegt wie andere auf diese großen Putin-Fotos. Die Frau Edstadler hat sich extra noch fest gemacht in den russischen Landesform. Ich wage es ja nur anzumerken. Und die Frau Edstadler ist auch im Innenministerium gesessen. Wenn man schon diese ganzen Verschwörungstheorien macht, dann macht man es bei der ÖVP bitte auch.
Also ich finde ja sozusagen, du hast ja das Recht, alle Nebelgranaten zu zünden, was du magst. Ist ja auch in Ordnung. Wenn man so im Eck steht wie die FPÖ gerade, so ist das fast naheliegend. Nur im Grunde, Heimo, du kannst dir circa vorstellen, wie ihr agieren würdet, wenn eine solche Menge an Skandalen und Indizien und Affären aufpoppt bei irgendeiner anderen Partei. Da würdet ihr sozusagen hyperventilieren und auf andere zeigen. Und wenn es euch betrifft, dann sind immer die anderen schuld. Das ist schon ein bisschen
lächerlich. Wobei, ich habe das beim kurzen Urschuss auch gesagt, ich halte das Ganze für lächerlich und normal gehört der Freispruch. Also das ist zur Ehrenrettung.
Nein, nicht im Urschuss, bei der Falschaussage.
Bei der Falschaussage.
Stimmt das, aber die Skandalisierung seit über 2 Jahren, was alles, was den Kurz betrifft und ÖVPler, wird schon auch massiv von der FPÖ betrieben.
Zurzeit nicht.
Und damit, erst zurzeit gibt es andere Themen.
Gründe.
Und damit gehen wir in eine kurze Werbepause und danach reden wir dann über diese Andeutungen, die der Heimo Leposchitz hier unbedingt loswerden möchte, bezüglich Sebastian Kurz. Weiter, bleiben Sie dran.
Richtig. Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Montagsduells. Heute schon etwas hitziger zwischen Robert Miesig, zumindest ein Teil ist hitziger unterwegs.
Ja,
Robert
bist
Miesig,
du, ist halt
Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied und Heimo Leposchitz, Politik-FPÖ-Berater und einfaches FPÖ-Mitglied. Hallo Heimo. Den ersten Teil habe ich mit dir gestartet, den zweiten Teil kriegt Robert Miesig. Wir kommen nachher auch noch zu dem, was der Heimo Leposchitz hier unbedingt anbringen will, Sebastian Kurz wie immer. Jetzt möchte ich aber kurz zur SPÖ kommen.
Ja.
Da hat jetzt am Wochenende der Wiener SPÖ-Parteitag stattgefunden, der EU-Wahlkampfauftakt, und am kommenden Wochenende in Wieselburg wird der SPÖ-Parteirat stattfinden. Hast du den Eindruck, wir haben alle das Annus Horribile der SPÖ 2023 erlebt, dass sich diese Partei fängt oder nicht?
Ja, freilich. Also erstens mal glaube ich, dass es ohnehin eine Disziplin immer in Parteien gibt, aber in der SPÖ vielleicht dann doch auch noch mal stärker. Unmittelbar vor einem Wahlgang stellt man sich hinter den Vorsitzenden.
Das haben wir in den letzten Jahren nicht gesehen.
Ja, aber ich vertraue da drauf. Du hast ja auch gewichtige Stimmen, zuletzt haben sie Heinz Fischer und auch Franz Vranitzky demonstrativ hinter Andreas Babler gestellt und die Partei aufgerufen, sozusagen Einigkeit zu zeigen. Das hat Wirkungen, glaube ich, innerhalb der Sozialdemokratie. Und man sieht ja auch, glaube ich, auch plötzlich auch empfinden viele einen Schwung, dass man das gewinnen kann. Und das tut einem natürlich auch zusammenschweißen. Das soll man jetzt nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass ja die Gesamtkonstellation, wir haben ja diese Diskussion jetzt zwischen virtuell gewissermaßen erlebt, ÖVP gegen FPÖ, also Parteien, die in den letzten Jahren regiert haben, die ÖVP überhaupt die ganze Zeit, die FPÖ hat mit ihr regiert, und das Ergebnis sehen wir, wie unser Land dasteht. Also da ist natürlich die Argumentation von der Sozialdemokratie und vom Kanzlerkandidaten Andreas Babler, wir brauchen einen Neuanfang für dieses Land, um das, was da kaputtgeschlagen worden ist, auch wieder aufzubauen, natürlich eine, die verfängt. Und ich glaube auch, dass die Grundproblematik in unserem Land von Gereiztheit, Polarisierung, Gehässigkeit und auch Fake News und Vertrotteltheit unserer politischen Debatten denjenigen hilft, die sich glaubwürdig hinstellen und sagen, wir sind quasi die Stimme der Vernunft in einem Meer von Irrsinn. Also wenn diese Position die Sozialdemokratie einnimmt, dann hat sie eine gute Chance, diese Wahlen zu gewinnen, und zwar bei den kommenden Wahlen. Und dafür muss man halt einig sein und Gründe sozusagen Sozialdemokratie also, und, oder auch für den Wahlkampf hat man Themen genug, auch jenseits von denen, die wir jetzt besprochen haben. Alleine, wenn sie die industriellen Vereinigungen hinstellt und sie jetzt schon fordert, dass man eine Arbeitszeitverlängerung auf 41 oder 42% macht, dann ist das natürlich
Stunden,
auch eine 21% Stunden macht, dann ist das natürlich eine Ansage, wo eine sozialdemokratische Partei, die sagt, also mit uns wird sowas sicherlich nicht geben, schon mal einen Startvorteil hat.
Der Andreas Babler, den ich zuvor im Interview gehabt habe, sieht das jetzt wenig überraschend, ähnlich wie der Robert Miesig, dass er eine reale Chance auf Platz 1 habe und wirft der FPÖ, die schon davon redet, den Führungsanspruch zu stellen und Kickl, der dem Bundespräsidenten vorwirft, dass er ihm nicht den Regierungsbildungsauftrag geben will, Hochmut vor und meint, ich zitiere jetzt Andreas Babler, Kickl werde auch noch vom hohen Ross fallen.
Ich weiß nicht, also der Kickl kann natürlich vom hohen Ross fallen, weil der Kickl in den Umfragen hoch oben ist und der Babler ist relativ, die Fallhöhe von Babler in den Umfragen ist relativ niedrig. Also der kann jetzt nicht tief fallen, weil darunter ist schon einmal das Ende. So viel zum Thema Hochmut. An sich bin ja beim gar nicht so weit vom Robert weg. Ich glaube, dass die SPÖ an sich gar keine so eine geringe Chance hätte derzeit, besonders weil die ÖVP sich größte Mühe gibt, die bürgerliche Mehrheit durch einen gegenseitigen Atomkrieg ÖVP-FPÖ zu zerstören und die normal übliche Mitte-Rechts-Mehrheit in Österreich zu beschädigen, weil die ÖVP einfach, wenn die ÖVP keine 20% macht, wird sich eine gemeinsame Regierung wahrscheinlich FPÖ, ÖVP oder sonst irgendwas nicht ausgehen, einfach weil man nicht rechnen kann, weil es einfach nicht ausgehen wird an sich. Wir reden über diese ganzen, jetzt wieder eine halbe Stunde, über diese Kickl-Geschichten, während die Leute, was haben wir in Österreich nicht nach viereinhalb Jahren Schwarz-Grün? Wir haben Inflation doppelt so hoch, selbst wie im Katastrophenland Deutschland. Wir haben eine Rezession. 4 von 10 Industriebetrieben haben in den letzten Jahren Produktion abgezogen aus Österreich. 4 von 10, 40% der Industriebetriebe, nur im letzten Jahr Produktion und Arbeitskräfte abgezogen. Wir haben Höchststeuer. Moment, die Regierung hat zwar einen Entlastungsrechner gemacht, aber sogar die Steuer- und Abgabenquote um 0,3% erhöht und redet von einer Steuerentlastung. Und wir haben trotz Rekordeinnahmen ein Rekorddefizit und schaffen jetzt die Maastricht-Kriterien auch nicht. Die Leute können sich das Hartz nicht mehr leisten, das Bildungssystem funktioniert zu einem großen Teil nicht mehr, das Gesundheitssystem, man braucht ja nur mal versuchen, als normaler einen Facharzt Termin zu kriegen. Und jetzt kommt dann noch die IV und fordert eine Arbeitszeitverlängerung, wo wir gar nicht schaffen, dass die Leute einmal die 38 Stunden arbeiten, sondern wir ein Teilzeitproblem haben, was uns das Pensionssystem zusammenhauen wird. So, und da ist natürlich ein riesiger Platz für eine normale Sozialdemokratie. Das konzidiere ich absolut. Nur sie machen es heute nicht gut. So, erstens, sie sind nicht diszipliniert bis jetzt. Vielleicht wird es im Wahlkampf kommen, glaube ich, nicht. Sie sind handwerklich eine Katastrophe. Wenn ich mir das Sujet anschaue vom Andi Babler, wo im Lederschuh und Maßanzug am Berg oben steht, da macht die lächerlich. Da kann der Babler nichts dafür, das ist ein Umfeldproblem. Wenn die Frau Blaha, die große Wirtschaftsexpertin vom Herrn Babler, sagt, Häuselbauer sind die neuen Reichen und die müssen wir weit mehr besteuern, so, die Leute haben aber einen kleinen Häuselbauer. Ich kann dir das aussuchen, ja, während du dann redest, suche ich es raus, kein Problem, ich habe mir das aufgespeichert. Und dann sind sie noch so ungeschickt wie der, jetzt beim SPÖ-Parteitag in Wien, der Herr Schieder, wir brauchen eine Koalition mit mit allen möglichen, mit allen Parteien, so, dann weißt du schon, dass alles ausbackelt ist. Und das sind halt so diese handwerklichen Fehler, wo du nicht ins Laufen kommst und was auch die Umfragen zeigen. Normalerweise müsste die SPÖ jetzt bei 25% stehen in den Umfragen, sie stagniert bei 21, 22, verliert teilweise sogar und das wird ein Problem werden. Wir werden aber, ich glaube, entscheidend wird die EU-Wahl werden und bis zur EU-Wahl werden wir sehen, wenn es Debakel bei ÖVP und SPÖ gibt, wird was passieren. Wenn nicht so ist, wird das bis zur Nationalratswahl so weitergehen.
Also ich finde es ja rührend, dass das Einzige, was man an Vorwürfen gegen die Sozialdemokratie oder Babler findet, dass er irgendwie, ich glaube, irgendein Schloss oder einen Termin hatte am Berg und da wurde er fotografiert.
Ich sage das handwerklich.
Und da wurde er fotografiert. Also es gibt durchaus verschiedenste Gelegenheiten.
Also ich würde niemanden folgen, der am Berg mit Maßanzug und Lederschuhe führen würde.
Warum Menschen in einer...
Dem würde ich jetzt nicht vertrauen.
Quasi, es gibt genügend Gelegenheiten in diesem Land, wo Menschen dabei fotografiert werden, wenn sie durchaus in Stadtkleidung am Berg oben sind, sozusagen.
Ja, aber dann kommt die Bergrettung meistens.
Nein.
Das sind irgendwelche also, Beefcake, ja, wo dann die
Bergrettung sagen, kommt. Ich wollte gerade sagen, ist zum das Beispiel ist das gesamte Forum Alpbach besteht darin, dass man solche Bilder machen kann. Gut, da kommt manchmal die Bergrettung, weil die Leute da oben so besoffen, dass sie nicht mehr runterkommen, weil das Forum Alpbach ja manchmal auch sozusagen ein sozialer Zusammenhalt treffen ist. Also wenn das wirklich die Dinge sind, die man jemand vorwerft, vorwerfen will, da sieht man ja auch schon sozusagen die Verzweiflung und das Lächerliche dran. Ja? Also ohne Zweifel, die Sozialdemokratie hat diese Wahlen natürlich noch nicht gewonnen, auch wenn die zentralen Themen, um die es geht, nämlich, dass wir unser Land auch ein bisschen mit Ruhe und Vernunft und auch mit einer gewissen Gemessenheit voranbringen müssen, dass wir auch diese Gereiztheiten und auch vor allem auch sozusagen quasi nicht dieses Anlehnen an Putin und Russland brauchen. Genauso wie wir aber auch nicht brauchen, diese Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, die natürlich, also wenn man mir anschaut, dass sozusagen das BIP pro Kopf niedriger ist als vor Corona, dann sind das natürlich Alarmsignale für unseres Land. Also es geht da wirklich darum, dieses Land auch wieder gerechter, aber auch moderner und nach vorwärts zu bringen. Und die Aufgabe wird sicher sein, dass eine Sozialdemokratie da glaubwürdig ist, aber auch glaubwürdig ist im Hinblick auf die Konkurrenzsituation, in der man jetzt sieht. Und die hilft ja der Sozialdemokratie ehrlich gesagt auch, ja, weil ganz viele Leute natürlich diejenige Kraft wählen werden, die die stärkste Möglichkeit hat, Kickl als Nummer 1 zu verhindern. Da hast du immer einen Herdentrieb zu denjenigen, der das sein wird. Auch das wird Andreas Babler und die Sozialdemokraten bei den verschiedenen Wahlen, um die es geht, nützen. Wir haben sie jetzt in Salzburg gesehen, wir haben sie in Innsbruck gesehen. Ja, da waren die SPÖ nicht die Hauptprofiteure davon. In Innsbruck waren es die Grünen. Aber überall sehen wir, dass die Bäume der FPÖ nicht in den Himmel wachsen. Und so wird es bei den kommenden Wahlen auch sein. Die SPÖ wird die Europawahlen die Nummer 1 sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird man auch den Schwung mitnehmen zu den Nationalwahlen.
Okay, darf ich nur ganz kurz, weil Robert, ich habe das Zitat von der Frau Blacher. Der Häuselbauer ist nicht klein, nicht arm und nicht in der Mitte der Gesellschaft. Wer Grund und Boden besitzt, gehört zu den Reicheren, wenn nicht sogar Reichsten. Ja. Die kleinen Häuselbauer am Land, nein, als Feindbild, mit nein, dem gewinnt's kein Wollen. Ne?
Nein, du hast...
So, mit dem gewinnt's kein Wollen.
Ich habe nur korrigiert, dass du nicht etwas behaupten sollst.
Sie hat ja nicht einmal... Sie hat gefordert, soll. Sie hat in der Geschichte gefordert, von den Besitzlosen zu den Besitzenden umzuteilen, hat die Miete gemeint und nicht einmal gewusst, dass den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, weil ein Mieter ist auch Besitz, aber rechtlich muss man sich nicht auskennen als Wirtschaftsexperte.
So spannend ich es jetzt finde über
ja, das Momentum. Ja, weil ihr das nicht hören wollt. Ja,
also, nein, du sollst mir nicht behaupten, was
Häuselbauer, ich habe es dir ja vorgelesen.
Nein, du hast mir nicht vorgelesen, dass sie der Meinung ist, dass sie Menschen, die Häuser besitzen, normale Häuselbauer besteuert gehören. So, das hast du behauptet. Das war eine Fehlbehauptung. Alles andere hat sie gesagt, da hast du absolut recht. Das kann man so oder so sehen. Natürlich sind diejenigen, die Immobilienbesitz haben, eher im Bereich sozusagen der Mitte, oft auch in der gehobenen Mitte. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, ob das diejenigen sein sollen, die man besonders fördert oder diejenigen, die schwach sind.
Jetzt hast du aber leider das Pech. Ich hätte jetzt auch den Tweet vom Momentum-Institut von der Frau Blacher. Die Politik hält den Anführungszeichen den armen kleinen Häuselbauer fälschlicherweise für die Mitte der Gesellschaft. Will sich die Politik wirklich an der Mitte orientieren, muss sie die Besitzlosen in den Blick nehmen. Man, die Mieter, Mieter sind Besitzende.
Also das werden dann nur korrigiert, deine Falschbehauptung,
dass sie das steuern. Der arme kleine Häuselbauer, über den machen sich die Roten lustig, damit gewinnst nirgendwo was, damit verlierst. Ne? Ja, mehr sage ich gar nicht. Damit so Leuten gewinnst nichts.
Gut, ich möchte zurück, bevor ich dann zu deinem Lieblingsthema Sebastian Kurz komme, möchte ich zurück auf die Umfragen kommen, weil es gibt derzeit auch durchaus eine Debatte unter mehreren Meinungsforschern, durchaus auch getragen durch ein paar Gemeinderatsergebnisse, aber auch generell, ob derzeit das umgekehrte Phänomen passiert, weil früher haben sich die Leute in Bezug auf die FPÖ gern unterdeklariert, du erinnerst dich selber an diese Zeiten, dass es derzeit eine Überdeklarierung geben könnte. Siehst du diese Gefahr für die FPÖ und dass sich da ein paar zu sicher fühlen?
Das kann schon sein. Also da bin ich jetzt gar nicht so abgeneigt, dieser These. Aber das kann der FPÖ nur nutzen, wenn es ein bisschen enger ist und man nicht ganz stark als Erster vorne ist, weil dann bleiben viele Leute dann daheim, so wie beim Dankl in Salzburg dann mit, das wollen wir dann doch nicht. Ne? So, also wenn es enger ist, wird es, glaube ich, spannender auch für die Mobilisierung. Es kann schon sein, dass es enger beieinander liegt. Ich glaube nur, dass die FPÖ derzeit von der Schwäche von Nehammer und von Babler massiv profitiert, weil einfach, das zeigt ja, wie stark die Bierpartei ist, was da eigentlich für Platz ist, wenn sich die etablierten Parteien alle gegenseitig niedermachen, umbringen und vernichten wollen, dann wenden sich die viele ob oder anderen zu oder neuen zu, was einfach nur irgendwie neu klingt. Das kann durchaus sein. Also wir werden es, glaube ich, bei der EU-Wahl wird der erste wirkliche Test für die Meinungsumfragen sein, weil du kannst Salzburg oder Innsbruck, das sagen ja jeder Meinungsforscher, wenn sie dir Ergebnisse bringen, das ist maximal ein Trend, bitte nennst das nur als Trend, alles, was innerhalb von ein paar Prozent ist, ist Voodoo, das kann man so nicht sagen. Wir tippen das so und wir können Trends rauf und runter, das hat auch in Innsbruck gestimmt, zumindest bei dem Meinungsforscher, mit dem ich geredet habe, der hat das relativ richtig gesagt im Trend. Aber das wird man erst bei der bundesweiten Wahl, ist natürlich was anderes. Da kann man viel leichter abfragen, hat man viel leichtere Erinnerungsergebnisse. Man wird sehen, also ich glaube, die EU-Wahl wird auch ein D-Day für die Meinungsforscher, nicht nur für Babler und für Nehammer.
Siehst du das auch so?
Ja, natürlich sehe ich das so, dass die FPÖ überschätzt scheint in den Umfragen.
Nicht, dass du hoffst,
in den Umfragen. Ja, ich sehe es so. Ich meine, die Frage ist ja eher, sieht ja jeder so. Also das haben ja diese Wahlen.
Also die Meinungsforscher sind es nicht so.
Die Wahlen der letzten.
Sonst würden sie andere Zahlen bringen. Ne?
Die Wahlen der letzten, die letzten Wahlen, die ein Test auf die, das waren gezeigt, da stellt sich die Frage eher, warum ist es so? Ja? Warum ist es so? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine hat am Heimo durchaus plausibel dargelegt, nämlich dass sozusagen das in Salzburg und in Innsbruck nicht gestimmt hat oder dafür überall anders möglicherweise stimmt, weil Salzburg und Innsbruck zu klein sind, um hier akkurate Umfragen hinzukriegen. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, dass das ein Ergebnis eines methodischen Problems ist, dass du nicht nur bei diesen Umfragen in den kleinen Städten hast, sondern durchaus auch bei bundesweiten Umständen, dass sehr vieles in sehr hohem Maße mittlerweile in Umfragen oder manchmal zu 100% auf Online-Pendel setzen und bei den Nerds, die dauernd im Internet hängen und irgendwie was liken und sich aufregen, ist die FPÖ gewissermaßen überbewertet in einem Ausmaß, dass sie gar nicht mehr richtig runterschätzen können.
Entschuldige, dass ich unterbreche, aber kurz nur zur Anmerkung, kein seriöser Meinungsforscher macht eine Stadt wie Innsbruck oder Salzburg nur online. Also das kann man wirklich nicht ernst nehmen. Das muss telefonieren, man muss sogar teilweise Erinnerungsgeschichten machen. Nur online in Innsbruck oder... Ich bin kein Gegner von Online-Umfragen auf bundesweiter Geschichte, weil da kannst du die Daten haben, aber nicht in so kleinen Rahmen, das funktioniert.
Und die dritte These, die verschiedenen Fachpersonen zu diesem Thema äußern, ist eben, dass die Umfragen gar nicht falsch liegen, sondern dass die Menschen durchaus in dieser Meinung, in dieser Größenordnung diese Meinung kundtun, ich werde die FPÖ wählen, aber einfach sozusagen quasi, dass das eine spontane, intuitive, auch aus einer gewissen allgemeinen Debatte klimaresultierende Aussage ist, und wenn dann der Wahltag da ist, dann denken sie sich, oh, jetzt sollen sie wirklich diese narischen Radikalinskis wählen und dann daheim bleiben oder sogar was anderes wählen oder was auch immer sie dann tun. Das ist die dritte These. Ja. Meine Intuition sagt mir, es wird wahrscheinlich eine Mischung aus diesen drei Gründen sein. Und daraus folgt, dass die FPÖ überschätzt ist.
Das werden wir schauen. Das wird man.
Das wissen wir alle.
Das wird man sehen. Die Grundgeschichte ist Mobilisierung. Wer kriegt seine Kernwähler zur Wahl? Ne? Man hat ja auch in Innsbruck, und wie schaut die Wahlbeteiligung aus? Man hat das in Innsbruck gesehen, die FPÖ ist in Innsbruck bei den Wählern gleich geblieben, aber durch die höhere Wahlbeteiligung, weil anscheinend mehr EU-Bürger und Studenten zur Wahl gegangen sind, hat sie dann prozentuell was verloren. So, das wird man sehen, weil auch die Wahlbeteiligung massiv gestiegen ist, auch in Innsbruck, und das schadet normalerweise Protestparteien. So, man wird sehen, aber es geht einfach um die Mobilisierung, und normalerweise kann man sagen, dass die FPÖ in zumindest auf Bundesebene mit dem Kickl oder wie Lebensgang so mobilisieren kann und Wahlkämpfen kann, was andere bis jetzt noch nicht bewiesen haben. Vielleicht ist das ja so, vielleicht kann die SPÖ ja und vielleicht kann der Nehammer, die haben sich ja noch keiner Wahl geschaltet, Babler und Nehammer. Die Erfahrung wird eigentlich für die FPÖ sprechen.
Na gut, der Kickl war auch noch nicht Spitzenkandidat.
Ja, aber kann Wahlkämpfe, hat Wahlkämpfe gemacht. Entschuldige,
ich kann nicht.
Ja, ja, das hat der Babel auch. Der hat das 73% gemacht in Kreiskirchen.
Ja, aber Kreiskirchen und Bund jetzt. Naja, allen in Respekt für aber einen aber Bürgermeister mit
73% musst du halt mal zusammenkriegen.
Ja, eh. Alles gut, aber es gibt eine ÖVP-Gemeinde mit 90% und das ist kein guter Bundeskanzler. Dann vielleicht besser wie der Nehammer. Aber,
Heim, ja. Ich will dir gerade die Gelegenheit geben, über dein Lieblingsthema zu reden, das du vorher schon versucht hast zu
pitchen heißt es.
Und hier ins Spiel zu bringen. Und es ist die Rede von Sebastian Kurz. Und da muss man ja dazu sagen, eigentlich hat die FPÖ seit 2019, seit der Sebastian Kurz damals schwarz-blau oder türkisblau platzen hat lassen und darauf bestanden hat, dass der Herbert Kickl als Innenminister entlassen wird, eigentlich extrem gegen Sebastian Kurz agitiert, auch im Urschuss, dann Ibiza-Urschuss, der dann plötzlich ein Kurz- und ÖVP-Urschuss wurde, auch durch die Erkenntnisse, durch die Chats von Thomas Schmidt. Also alles, wir haben jahrelang hier auch breit darüber diskutiert und berichtet. Und jetzt lancieren nicht nur du, sondern mehrere Freiheitliche, dass der Sebastian Kurz an seinem Comeback arbeiten würde. Das hat zwar gestimmt vor der nicht rechtskräftigen Verurteilung wegen Falschaussage, aber wie kommt sie darauf, dass das jetzt noch der Fall wäre?
Es gibt zumindest eine Gruppe von sehr potenten Geldgebern, die ein großes Interesse an einer neuen bürgerlichen Bewegung in Österreich hat. Die stehen in einem Naheverhältnis zum Sebastian Kurz und haben mittlerweile über eine Viertelmillion für Umfragen, Befragungen, Positionierungen ausgegeben. Das gibt niemand aus, wenn er nicht irgendwas machen will. So, es gibt natürlich das Gerücht, dass Sebastian Kurz direkt dahinter steckt. Das kann ich nicht verifizieren. Das weiß ich nicht. Ich höre aus seinem Umfeld, sagen wir so, nicht ganz ablehnende Informationen dazu. Aber wenn es behaupten wird, das ist was, stimmt es davon nicht. Nein, das muss man dazu sagen. Er holt halt seine Leute zurück. Auch die ehemalige Büroleiterin kommt jetzt dann zurück. Man wird abwarten, sie warten ab, wie der 9. Juni läuft für die ÖVP. Fällt die ÖVP bei der EU-Wahl unter 20%, kann eine Eigendynamik in der ÖVP entstehen. Die Optimalvariante ist natürlich, die ÖVP wieder zu übernehmen. Das ist logisch, weil es viel einfacher ist, wie eine eigene Bewegung zu gründen, weil du eine Struktur hast und dann machst dann halt, sagen wir mal, ich würde dem Kurz, wenn er die ÖVP übernimmt, schon zutrauen, 25-27% zu machen und dann spielst du einen Platz 1 mit. Das ist, und die ÖVP denkt nur in Macht, es gibt ihnen nichts anderes. Und wenn man mit Abgeordneten der ÖVP mal aufredet und sagt, wie würdest du das sehen, hat er gesagt, ich bin, Zitat eines Abgeordneten, ich bin Platz 3 bei uns auf der Liste, fix drin sind mit dem Nehammer maximal 2. So, was, natürlich würde ich das unterstützen, wenn ich wieder eine Chance habe. Und so denken halt die Leute.
Gut, ein Drittel der ÖVP-Mandatare, die natürlich auch wissen, dass sie mutmaßlich weg sind. Ja, die Hälfte könnte weg sein, aber ein Drittel ist tatsächlich für eine Rückkehr von Sebastian Kurz. Es stimmt auch, dass der Sebastian Kurz nicht mit der Politik abgeschlossen hat, aber das Urteil hat diese Pläne, glaube ich, etwas verzögert. Einer aus dem Umfeld von Sebastian Kurz, weil die FPÖ das seit geraumer Zeit erzählt, den habe ich gefragt und der hat mir gesagt, das ist in den nächsten Monaten nicht wahr und sei ein Ablenkungsmanöver der FPÖ, um
von ihren
Problemen abzulenken. Aber wie siehst du das?
Also ich glaube nicht, dass die FPÖ diese Umfragen bezahlt hat.
Ich sehe das.
Irgendwer wird es bezahlt haben. Ne?
Ich sehe das zum Glück überhaupt nicht, weil ich Gott sei Dank nicht so nahe an Sebastian Kurz dran bin und auch nie war. Und ich bin auch ganz froh darüber, weil sozusagen alles, was man so erfährt und auch so sekundär erfährt oder aus den Medien erfährt, ist jetzt auch nicht unbedingt, dass es sich charakterlich um eine Gruppe von Männern handelt, mit denen man gern befreundet ist. Also insofern habe ich da jetzt nichts Genaueres dazu zu sagen, außer dass ich es halt sehr unwahrscheinlich finde, dass man unter den Bedingungen einer nicht rechtskräftigen Verurteilung, aber auch unter den Bedingungen, dass man gerade aufgeflogen ist, also engste Kontakte mit dem Herrn Benko und auf dessen Payroll sofort nach dem Abtritt gestanden zu haben. Das ist ja jetzt auch kein quasi toller Ausweis. Ausweis bis hin im Regierungsprogramm Wasserstoff, Investitionen und dann gleich hinterher Geschäftsführer einer Firma zu sein, die genau auf diese Wasserstoffproduktion steht. Also das sind schon alles Dinge, die jetzt nicht wirklich qualifizieren für eine Rückkehr. Also da wäre extrem angreifbar und wenn ich so angreifbar wäre, würde ich es mir nicht zutrauen, zurückzukehren.
Aber lass mich noch die Abschlussfrage stellen. Ist es nicht so, dass einige in der FPÖ sogar darauf hoffen, dass der Sebastian Kurz zurückkommt, weil ihr nicht glaubt, dass er 25 bis 27, aber zumindest stark genug wird, weil ihr ihm zutraut, dass er im Unterschied zu Nehammer und Co. sehr wohl mit der Kickl-FPÖ koalieren würde?
Ich glaube, in der FPÖ rechnet niemand mehr damit, dass der Herr Nehammer im Herbst noch ÖVP-Obmann sein wird und das entscheiden wird nach der Wahl, wenn sie nicht ändert. Und der Kurz macht auf jeden Fall, also man kann die Argumente vom Robert, denen stimme ich ja zu, die sind ja objektiv richtig, da brauchen wir nicht diskutieren. Der hat ja Flanken offen ohne Ende, plus Banker, plus die Araber, plus die Finanzierungen. Schauen wir mal, wie die Geldflüsse am Benko mit den 100 Millionen sind. Das wäre ja alles massiv. Wobei, ich glaube, die SPÖ wird Benko nicht massiv thematisieren mit dem Gusenbauer. Was klar ist, ist, dass der Kurz...
Aber jetzt, ihr könntet das thematisieren.
Wird man, glaube ich, auch mit Sicherheit machen.
Ich glaube nicht, Benko, dass die SPÖ den Herrn Gusenbauer...
Nein, aber ganz kurz nur ein Satz, weil ich den wollte fragen. Aber auf jeden Fall, stimmt er ja eh zu. Aber... auf jeden Fall wird der Herr Kurz mehr machen wie das wirkliche Quartett des Grauens aus Nehammer, Hanger, Stocker und Kahner. So, die sind Kassengift. Das ist das, die sind die Flop 4. So, und natürlich beginnt dann, wenn die EU-Wahl wirklich so daneben geht, wie die Umfragen sagen, wenn wir 10, die Wähler werden das entscheiden, nicht die Meinungsforscher, aber wenn es um die 20 haben, von 37, glaube ich, haben es gehabt, oder 34 bei der EU-Wahl?
Bei 34.
34.
Ja. 37,
auf,
bei der
Nationalwahl. 34 bei der EU-Wahl auf 18, 19 runter, dann gibt es den Nehammer wahrscheinlich nicht mehr. So Parteien sind so.
Gut, wir werden sehen, wie diese EU-Wahl tatsächlich ausgeht und wie die Prozentsätze sind. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass unser heutiges lebhaftes Duell, ich bedanke mich bei beiden Herren, für heute zu Ende ist. Danke, hallo. Robert Miesig, danke Heimo Leposchitz. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.